Guten Morgen, liebe Geschwister. Danke. Ja, lass uns nochmal zusammen beten. Jesus, wir danken dir für deine Treue, für deine Liebe in unserem Leben, Herr. Wenn wir unser Leben angucken und zurückblicken, dann können wir dir nur danken und uns freuen einfach darüber, dass du treu bist, dass du uns nicht loslässt über all die Jahre, dass du unser treuer Freund bist, der uns an der Seite geht und der uns durchs Leben führt. Herr, wir wissen selbst oft nicht, wohin. Du bist unser guter Hirte, du bist ja unser Gott. Und dafür danken wir dir, dass wir, ja, dass du uns angenommen hast, dass du uns zu dir gezogen hast aus lauter Liebe und dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir loben und preisen dich, Vater, und danken dir jetzt einfach für dein Wort, das du uns gegeben hast, Herr, was wirklich eine Leuchte ist auf unserem Weg. Ja, wo wären wir, wenn dein Wort uns nicht prägen würde, wenn uns dein Wort nicht leiten würde, wenn uns dein Wort nicht Licht geben würde. Danke, Herr, für dein Wort. Bitte segne du jetzt dein Wort und leite uns durch deinen Geist einfach jetzt, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir darüber nachdenken gemeinsam, bitte ich, dass du uns Licht schenkst durch deinen Geist, Herr. Und dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, Herr. Danke, dass du das tust, dass du hier gegenwärtig bist. Amen. Wir haben uns letzte Woche mit dem 1. Samuel Kapitel 15 befasst. Und das, worum es in dem Kapitel geht, ist das, was auch im Kapitel 16 in Vers 1 steht, was sozusagen, wo an dieses Kapitel angeschlossen wird, um die Verwerfung Sauls als König über Israel. Und wir hatten uns ein bisschen auch mit dem Bann beschäftigt. Den Bann über Amalek, der hier vollstreckt werden soll, der Wille Gottes. Und auf der anderen Seite, was dann ein bisschen kurz gekommen ist, oder ein bisschen kürzer gekommen ist, Sauls Verhalten hier in dieser Situation, sein Ungehorsam und dann auch seine Unbeugsamkeit, die fehlende Bereitschaft bei ihm, sich zu beugen und sich zu seiner Sünde zu bekennen. Und das wird uns aber jetzt auch nochmal in dem kommenden Kapitel beschäftigen. Insofern ist das nicht so schlimm, dass wir da letztes Mal nicht ganz so intensiv, ganz so viel Zeit für hatten. Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Gott ist souverän und das fällt uns manchmal schwer, das hinzunehmen. Das fällt uns so schwer, dass wir uns ausgedacht haben, dass es vielleicht besser funktioniert, wenn wir das in die Hand nehmen. Und deswegen gibt es jetzt überall auf der Welt Demokratien, mehr oder weniger funktionierend. Und stellen uns vor, dass wir jetzt die Sache in der Hand haben. Dem ist auch in der Demokratie nicht so. Letztendlich ist es Gott, der Könige einsetzt und der Könige absetzt, der die Geschichte lenkt, der Herr der Geschichte ist, wie es Israel hier bekennt. Und wir können uns dagegen sträuben und können das ablehnen, aber dadurch schaffen wir Gott nicht aus der Welt und schaffen wir auch nicht die Tatsache aus der Welt, dass er die Geschicke der Welt führt. Und so führt er hier sein Volk Israel und führt auch die Geschicke seines Volkes Israel und er setzt einen König ab, Aber er ist letztendlich der König. Das hat man gesehen, eigentlich im ganzen Vorfeld, dass Gott der König über Israel ist, der wahre König. Und dass er der König aller Könige ist. Und dass er regiert. Und er lässt es nicht zu, dass sein Volk hier ohne Führung, ohne Leitung da ist. Sondern wenn er einen absetzt, dann setzt er auch wieder einen ein. Und das gilt überall. Wenn wir das konkretisieren auf unsere Situation, wenn es um Ämter geht, Gott wird nicht einen Menschen aus einem Amt herausnehmen und nicht einen neuen Menschen hineingeben. Das ist immer ganz wichtig. Und wenn es darum geht, also das ist ganz konkret, wenn es um Ämter geht, wenn es darum geht, dass Geschwister irgendwie sagen, ich kann nicht mehr hier diesen Dienst tun, dann glauben wir und wissen wir, dass Gott jemanden anders schickt. Und das ist ja gar nicht schlimm, das ist ganz normal. Das ist bei uns etwas, was bei uns, was ich wohltuend finde. Wir haben nicht diesen Punkt, wo wir sagen, jeder hängt an seinem Amt und hält ihn fest, wie Saul sein Amt festhält. Symbolisch hält er Samuel fest an seinem Mantel und sagt, na, geh nicht weg, bleib bei mir, vergib mir und lass mich umkehren, geh mit mir zurück zum Volk, lass uns die Show spielen hier, ich bin weiter König und du bist der Prophet, der mich unterstützt. Na? Wir müssen da nicht festhalten. Und das ist mir auch so bewusst geworden, wir lesen zu Hause auch die ganze Davids Geschichte, wir sind nur schon ein Stück weiter und da haben wir die Geschichte gelesen, wie David, wie Absalom, sein Sohn, sich Nachfolger zusammensucht und letztendlich sich als König ausrufen lässt und David macht sich auf und geht aus Jerusalem hinaus. Und sagt zu den Priestern, lasst die Lade Gottes hier, ich will sie gar nicht mitnehmen, ich will mich hier nicht irgendwie aufspielen, dass ich Gott irgendwo hinnehme, sondern er überlässt Gott sein Schicksal und sagt, wenn Gott Gnade mit mir hat, dann werde ich wieder zurückkehren und werde wieder König sein. Und wenn er keinen Wohlgefallen hat an mir, dann wird es eben nicht so sein. Er tue, wie es ihm gefällt. David kann loslassen. Und kann sich loslassen, weil er sich geborgen weiß in der Hand Gottes. Er braucht nicht festzuhalten. Und das ist eine Sache, wo wir, denke ich, die auch einen Punkt ausmacht an dem Ganzen, was hier eigentlich das Thema ist. Gott verwirft Saul und es heißt dann ja in Kapitel 15, Samuel sagt das im Namen Gottes, er hat das Königtum von dir abgerissen, wie du hier diesen Mantel hier, diesen Zipfel abgerissen hast, so hat Gott das Königtum von dir abgerissen und hat es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Und Gott sagt, ja, es gibt einen, der ist besser als du. Kommst du damit klar? Komme ich damit klar? Wenn Gott das zu mir sagen würde, es gibt da einen, der ist besser als du. Also mir kommen dann immer die ganzen Gedanken, wo ich dann sage, wieso, es gibt keinen besser oder schlechter, ne? Wir sind alle Sünder vor Gott. Ne? Alle sind Sünder. Da gibt es gar keinen, der besser ist als ich. Alle sind genauso schlimm wie ich. Und ja. Das ist so der erste Gedanke. Und das stimmt ja auch. Das ist auch die Wahrheit. Und wir werden das sehen, im Vergleich zwischen Saul und David werden wir das auch sehen. David ist auch ein Sünder, klar. Und doch geht es so weit, dass Gott über ihn sagt, es ist ein Mann nach meinem Herzen. In 1. Samuel 13 steht das erste Mal, wo eigentlich das erste Mal angekündigt wird, wo Saul schon das erste Mal angekündigt wird, hier, dir wird das Königtum nicht für immer bleiben, sondern Gott hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, den er als Fürst über Israel bestellt hat. Das ist in 1. Samuel 13, Vers 14, genau. Und das wird bestätigt in Apostelgeschichte 13, Vers 22, Ihr braucht es nicht aufzuschlagen, aber ihr könnt es euch notieren. Apostelgeschichte 13, Vers 22 sagt Paulus in seiner Predigt in Antiochia: Und nachdem er Saul verworfen hatte, erweckte er ihn David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Also, da ist einer, der ist besser. Wer ist dieser Bessere? Das ist David. Und was macht ihn besser in Gottes Augen? Über diesen Vergleich Saul-David sind viele, viele Bücher geschrieben worden. Man kann da kann man in einer Predigt eigentlich nicht sich sozusagen erschöpfend drüber äußern. Da muss man eine ganze Predigtreihe drüber halten. Und letztendlich folgen hier ja ganz viele Kapitel, wo genau das eigentlich passiert. Die Geschichte Sauls wird weiterverfolgt und die Geschichte Davids wird weiterverfolgt. Und diese Geschichte Sauls und David, die kreuzt sich hier zum ersten Mal in Kapitel 16 und wird dann ganz eng verflochten sein, die ganzen Kapitel, bis zu Sauls Tod hin und darüber hinaus im Grunde noch. Also das heißt, dieser Vergleich, der wird uns hier die ganze Zeit auch begleiten, die nächsten Wochen. Aber einige Punkte wollte ich heute herausgreifen, die der Geist durch das Wort eigentlich deutlich macht hier auch. Zunächst ist interessant zu sehen, dass auch bei David an einer Stelle berichtet wird, wie es eigentlich hier in 1. Samuel 15 der Fall ist. Bei Saul wird gesagt, na, wenn wir Vers 23 sehen. Nee, Moment, ein Stück vor. Entschuldigt bitte. Hier, in Vers 19. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Diese Formulierung, warum hast du getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Das ist eine typisch hebräische Formulierung, findet sich gar nicht so häufig in der Bibel. Und interessant ist aber, dass es an einer Stelle auf David auch angewandt wird. Genau dieser Ausdruck. Warum hast du getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Lass mal den Finger in der Stelle hier, 1. Samuel 15 bzw. 16. Und wir gehen Blätter nach vorne, 2. Samuel 11 bzw. 12 ist es. Das ist aber der letzte Vers von 11, da steht es auch. David hat getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Da steht der letzte Satz: In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Die gleiche Formulierung hier. Das heißt, so viel besser ist er doch gar nicht, der David. Er hat auch getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Und es ist sehr interessant, diese beiden Stellen zu vergleichen, weil man da sehr viel dran erkennen kann. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon angedeutet, aber es ist hier interessant zu sehen, wie bestimmte Ähnlichkeiten da sind. Jeweils tritt ein Prophet auf, der dem König hier sein Unrecht vorhält. Und einmal ist es Samuel, der in 17 bis 19 sagt: Wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels, und der Herr salbte dich zum König über Israel, und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, an Amalek, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Er fängt also damit an, wie wir letztes Mal schon gesehen haben, ihm die Gnade Gottes nochmal vor Augen zu führen. Er hat dich zum König gemacht. Er hat dich beschenkt, begnadet. Und dann eben auch seine Aufgabe. Und in 2. Samuel 12, als Nathan zu David kommt, von Gott gesandt, sagt er, nachdem er ihm offenbart hat, dass es um ihn geht, nicht um diese komische Geschichte da mit diesem Mann mit den Schafen da und so. In Vers 7, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Also auch hier erinnert Nathan David an die Gnade Gottes, an die Erwählung Gottes zum König, an die Erhöhung Gottes, die Gott ihn erhöht hat. Und dann kommt genau dasselbe. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist, sagt Samuel zu Saul. Und Nathan sagt, warum hast du das Wort des Herrn verachtet in Vers 9, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen. Hier wird es nochmal wiederholt. Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn selbst aber hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Hier ist so eine Vergleichbarkeit zu sehen. Und das Entscheidende ist jetzt aber die Reaktion. David hat schwer gesündigt. Er hat Ehebruch begangen, er hat einen Mord begangen. Ihm wird das hier ganz klar auf den Kopf zugesagt. An Davids Stelle könnte man sich gut vorstellen, jetzt verschiedene Rechtfertigungen. Also Mord kann man das ja nun nicht nennen. Ich habe doch gar nichts getan. Also das war ja eigentlich Joabs Sache. Ne? Und Ehebruch, naja, die Batseba, die hat da am offenen Fenster oder auf dem Dach da nackig gebadet. Also ich meine, die hat mich ja nun auch wirklich verführt. Ich meine, da konnte ich ja noch eigentlich nichts für. Worüber sich die Gelehrten ja auch streiten, ne? Wie viel Schuld hat Batseba denn nun an dem Ganzen. Aber Gott ist hier ganz kompromisslos. Er geht auf David zu. Er ist nicht zu Batseba gegangen, er ist zu David gegangen. David ist hier der Schuldige. Und der Punkt ist, David macht das alles nicht. Er rechtfertigt sich hier nicht Gott gegenüber, sondern was steht hier in Vers 13? Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Punkt. Punkt. Fällt dir das auch so schwer wie mir, wenn du mit Sünde konfrontiert bist, einfach nur zu sagen, ich habe gesündigt, das war Mist, was ich gemacht habe. Punkt. Nicht irgendwie noch irgendwas nachschieben, irgendeine Erklärung, denn, weil, sondern einfach nur stehen lassen. Ja, natürlich bist du auch Opfer der Umstände. Natürlich hat der andere auch das gemacht und der andere hat das gemacht. Und weil und deswegen und so und deswegen hast du. Aber der Punkt bleibt, du hast gesündigt. Du hast letztendlich das Böse getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Du hast es letztendlich vollbracht. Du hast dich nicht dagegen entschieden, sondern du hast dich dafür entschieden, das zu tun. Und du bist nicht einfach nur Opfer aller Umstände, sondern du bist selbst Handelnder. Und Gott zieht jeden Einzelnen von uns zur Verantwortung für das, was wir tun. Wir können uns da nicht rausreden, indem wir auf unsere Eltern zeigen, auf unsere schlechten Freunde, auf die Umstände. Können wir nicht. Und das tut David hier auch nicht. Und darin ist er anders als Saul. Und darin ist er besser als Saul. Ein Mann nach Gottes Herzen, der sich nicht selbst rechtfertigt, sondern der sich dem Urteil Gottes unterordnet. Der sich Gott unterordnet. Derjenige, der sich selbst rechtfertigt, der streitet gegen Gott. Der meint, er kann selber stehen. Er hat seine eigene Gerechtigkeit. Und selbst wenn er weiß, dass er nicht gerecht ist, so versucht er doch noch nach außen hin diesen Schein zu wahren. Und das ist Saul. Er versucht, den Schein zu wahren. Und das ist doch das, was Paulus uns sozusagen, oder was Paulus aufgegangen ist, was Gott in Paulus hineingelegt hat, diese Klarheit. Wir können uns vor Gott nicht rechtfertigen. Alles, was ich zur Rechtfertigung vorbringen kann, zieht mich nur nach unten. Das ist dem Gericht verfallen. die einzige Rechtfertigung, die, wo ich vor Gott bestehen kann, ist die Rechtfertigung, die Gott mir zukommen lässt. Er rechtfertigt mich. Durch den Glauben, durch das Vertrauen darauf. Und das ist auch der Punkt hier. David kennt den Herrn. David kennt Gott. Und David weiß, diesem Gott kann ich mich, dem kann ich mich unterordnen. Ich brauche hier nichts vorzuspielen. Ich brauche hier nicht mich irgendwie so darzustellen, dass es doch gut aussieht. Ich kann ihm nichts vormachen. Und wenn wir gucken bei Saul, ist es ja so, dass Saul ja auch zu dem Punkt kommt, dass er sagt, ich habe gesündigt. Aber erst in dem Moment, wo Gottes Urteil dasteht, ich habe dich verworfen, du sollst nicht mehr König sein. Dann kommt diese Taktik, ja, ich habe gesündigt, ne, ich mache mich klein. Und was steht dann da in Vers 24 von Kapitel 15? Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Hier schon wieder diese Erklärung. Ne? Und nun vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Wen bittet er hier um Vergebung? Samuel. Aber gegen wen hat er zuerst und vor allen Dingen gesündigt? Gegen Gott. Und das ist auch so ein Punkt, ne? Da sind wir auch schnell dabei. Warum bitten wir andere um Vergebung? Worum geht es uns da? Uns geht es darum, irgendwie die Misstöne, die da sind, wieder zu glätten. Ne? Irgendwie so diese Spannung, die sollen jetzt weggehen. Ne? Die versuche ich irgendwie wegzukleistern. Ne? Und deswegen bitte ich den anderen um Vergebung. Aber mir ist gar nicht klar, was ich mit meiner Sünde eigentlich in meiner Beziehung zu Gott getan habe. Und dass ich zuallererst gegen Gott gesündigt habe. Und David sagt es ganz klar in Vers 13. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Obwohl wir sagen würden, ja wieso, seine Sünde ging doch ganz klar gegen jetzt hier ne, seinen Mitkämpfer Uriah. Er hat doch nicht jetzt hier speziell gegen den Herrn gesündigt, sondern er hat ja gegen einen Menschen gesündigt. Aber David weiß das, und das sehen wir ja auch in den 10 Geboten, Gott sieht die Beziehung, die wir zueinander haben, nicht unabhängig von der Beziehung zu sich. Wenn wir sagen, wir lieben Gott und lieben unseren Bruder nicht, dann lügen wir. Und das weiß David. David kennt Gott. David kennt auch seine Gebote und weiß, hier habe ich nicht nur gegen Uriah gesündigt, sondern hier habe ich gegen den Herrn gesündigt. Gut, das sind also hier diesen Vergleich. Und worauf ich gestoßen bin, ist einfach nochmal, hier steht ja nur, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Das ist ja sehr kurz und knapp. Und wir haben ja auch im Kapitel 16 kommt ja dieser berühmte Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und ich habe wir haben ja diesen Psalm 51, wo genau auf diese Situation angespielt wird, wo gesagt wird, der Psalm 51 ist entstanden in dieser Situation, als Nathan zu ihm gekommen ist. Nun fragt man sich, warum steht jetzt hier nicht der Psalm? Hier steht nur dieses kurze Bekenntnis. Ich glaube, dass der Psalm 51 das deutlich macht, was in Davids Herzen ist, in dieser Situation. Sozusagen das, was wir hier nicht lesen können. Wir können hier nur sehen, was vor Augen ist, sozusagen. Und da spricht schon vieles, denke ich, zu uns. Aber das Herz Davids in dieser Situation wird uns in Psalm 51 aufgeschlossen. Und was ich interessant fand, als ich den Psalm gelesen habe, in diesem Zusammenhang, jetzt auch in diesem Vergleich, Saul und David, da ist mir aufgefallen, dass es ganz viele Punkte gibt, wo David auf diese Situation von Saul Bezug nimmt. Schlagen wir den Psalm 51 ruhig mal auf. Den gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an zusammen. Ihr kennt den sicherlich alle oder viele kennen ihn. Und er zeigt uns auf, was wahre Sünden Erkenntnis, was ein wahres Sündenbekenntnis ist, wo hier wirklich ein Mensch ist, der ein bußfertiges Herz hat. Psalm 51, dem Chorleiter, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Schon dieser Anfang macht deutlich, David verweist hier nicht auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern seine Bitte um Vergebung richtet sich alleine auf Gott und hat in ihm seine Begründung. Na, wir können nicht darauf pochen und sagen, hier, ich bin doch und ich habe doch und deswegen solltest du und müsstest du mir jetzt vergeben. Nein, es ist völlig in Gottes Hand, uns zu vergeben. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, Herr, du kannst mich auch töten, du kannst mich auch verwerfen. Ich habe es verdient. Aber vergib mir doch bitte nach deiner Gnade, nach deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Auch dieses Wissen darum, na, ich habe mich verunreinigt. Ich bin dreckig. Ja? Ich brauche Erneuerung. Ich muss neu werden. Das hat Saul alles nicht, diese Erkenntnis. Die fehlt ihm. Danke, Sigi. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Na, Sündenerkenntnis. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Hier schon wieder wird dieses aufgenommen, dieses ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Müssen wir uns merken. Damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Merkwürdige Formulierung ist das hier. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden. Also ich habe gesündigt, damit du im Recht bist. Klingt ein bisschen komisch. Paulus nimmt das auch auf im Römerbrief und sagt, das ist natürlich nicht so zu denken, dass ich schön fleißig sündige, damit Gott dann auch schön strahlend im Recht steht. Aber es bedeutet, dass David hier Gott Recht gibt und sagt, ich fange nicht an rumzurechten, sondern ich gebe dir Recht. Du hast Recht. Und ich bin ein Sünder und du bist im Recht. Ich fange da nicht an zu diskutieren. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Hier noch eine umfassendere Sündenerkenntnis. Einfach in dieser ganzen Situation merkt er, das ist jetzt nicht nur einmal so ein Fehltritt gewesen, sondern das bin ich. Das steckt in mir. Das bin ich. Ich bin ein Sünder. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Da ist der Punkt, ne, dass er weiß, was Gott wirklich wichtig ist. Dass es ihm um Aufrichtigkeit des Herzens geht. Dass es ihm darum geht, nicht irgendwas vorzuspielen. Ne? Er weiß, genau das willst du, das ist was woran du Lust hast, was dich erfreut, wenn wir wahrhaftig miteinander sind, wenn ich wahrhaftig bin, dir gegenüber, wenn wir untereinander wahrhaftig sind, wenn wir uns nicht mehr was vorspielen. Wir müssen uns nichts vorspielen, wir müssen nicht irgendwie so tun, als ob wir irgendwie besonders heilig und gerecht gegenüber sind, sondern wir müssen lernen, wahrhaftig zu sein. Ins Licht zu treten, im Licht zu leben, heißt nicht unbedingt völlig perfekt zu leben, sondern heißt offen mit der eigenen Sündhaftigkeit umzugehen. Das nicht zu vertuschen und zu verstecken, sondern sich dazu zu stellen. Entsündige mich mit Hysop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Auch dieses Wissen darum, na, Gott kann mich reinigen. Er kann mich reinigen. Ich kann es nicht tun, aber er kann es tun. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Auch dieses Wissen, Gott muss was ganz Neues schaffen in mir. Sonst, das hat alles keinen Wert. Wir können das nicht einfach nur so übertünchen. Wir können nicht sagen, ja, lass mal gut sein, so, ne? Ist okay. Nein, es muss was ganz Neues passieren in mir. Gott muss mich ganz neu machen. Na, ich habe den Bund mit Gott gebrochen. Der ist kaputt, zerbrochen. Und Gott muss was ganz Neues machen. Er muss schöpfen. Na, dieses Erschaffe ist ein Wort, was deutlich macht, dass Gott etwas Neues erschafft, wie bei der Schöpfung. Na, und davon sprechen wir ja auch, wenn wir sagen, na, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Na, also in Christus, in seinem Tod, durch sein Blut, kann was ganz Neues in uns entstehen. Wenn wir unsere Sünde bekennen und uns öffnen, dann will er uns reinigen durch sein Blut. Gut, also das erkennt er hier alles. Ne? Das sind alles Dinge, die Gott ihm geöffnet hat in der Beziehung, in der er die Jahre lang mit Gott gelebt hat. Über die Jahrzehnte hinweg hat er mit Gott gelebt und hat diese Erkenntnis, weiß darum und kann deswegen in dieser Situation sich Gott so anvertrauen. Und das hat er im Herzen hier, dieses Wissen darum, na, dass er das braucht, dass er verloren ist. Und auf der anderen Seite, dass Gott das tun kann, dass Gott ihn erneuern kann, dass er ihn reinigen kann, dass er, ja, weil er so barmherzig und gut ist. Und dann kommt es in Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Also wir haben gesehen, er spricht hier davon, von diesem, ich habe getan was Böses in deinen Augen. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. In Kapitel 15 sehen wir, dass Saul verworfen wird. Und Kapitel 16 sehen wir, werden wir sehen, dass der Geist Gottes von Saul weicht. Er hat Böses getan in den Augen des Herrn. Er wird verworfen und der Geist weicht von Saul. David weiß darum. Er weiß das. Und er weiß, dass er Böses getan hat in den Augen des Herrn. Und er weiß, die Konsequenz könnte sein, dass der Herr mich verwirft und dass er seinen Geist von mir nimmt. Und das ist, darum ringt er hier. Ne? Er ringt darum, er möchte, ja, das möchte er nicht. Er möchte nicht, dass Gottes guter Geist, der mit ihm war die ganze Zeit, dass der weggeht. Es geht hier nicht um den, es geht hier, wenn es hier um den Geist geht, geht es um den Geist, der auf ihm ist, der ihn stärkt und ausrüstet für seinen Dienst als König. Es geht hier letztendlich um diese Sache, ne, dass er hier Gott bittet, verwirf mich nicht von deinem Angesicht, dein Geist nimm nicht von mir. Lass mich wiederkehren, die Freude deines Heils, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Auch das weiß er. Es geht hier darum, dass ich wirklich willig bin, dass ich ihm willig folge, dass ich seinen Willen tue. Das ist Gott wichtig. Und da habe ich versagt hier. Lehren will ich die von dir abgefallenen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln preisen. Hier, na, worum geht es? Um Anbetung. Wie bei Saul geht es darum, na, vergib mir meine Sünde, dass ich umkehre und den Herrn anbete. Aber er ist nicht bereit, sich völlig dem Gericht Gottes auszuliefern und alle Rechtfertigung fahren zu lassen, sodass Gottes Gerechtigkeit auf ihn herabkommt, sondern er hält seine eigene Gerechtigkeit hoch und kann den Herrn gar nicht richtig anbeten von Herzen. Hier aber ist es anders. David weiß darum, ich kann meine Gerechtigkeit nicht aufrichten. Und deswegen ist sein Wunsch, ne, ich möchte dich anbeten, deine Gerechtigkeit will ich preisen. Nicht mich selbst. Ne? Wenn wir uns daran erinnern, Saul hatte auch in Kapitel 15, bevor Samuel zu ihm kommt, hatte er sich ein Siegeszeichen aufgerichtet. Ne? Also sich selbst gefeiert, seine eigene Gerechtigkeit gefeiert. Herr, tue meinen Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Aha, das hatten wir doch auch im Kapitel 15. Samuel sagt zu Saul, hat der Herr so sehr gefallen an Brandopfer? Es ging um diese ganze Geschichte mit dem Opfer. Na, Saul hatte hatte das zugelassen, beziehungsweise hat das mit, war da mitverantwortlich für, dass die Tiere eben nicht umgebracht wurden, sondern die besten Tiere eben erhalten wurden, mit nach Hause gebracht wurden. Und jetzt sollten sie geopfert werden, dem Herrn. Na, und was sagt David hier? Du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Er weiß es. Er kennt die Geschichte. Das steht ihm hier vor Augen, diese ganze Geschichte. Und was sagt er hier? Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Samuel sagt noch, Gehorsam ist es. Und David weiß, mit Gehorsam kann ich nicht aufwarten. Ich habe nicht gehorcht. Was kann ich sonst noch bringen? Was können wir, die wir alle nicht gehorcht haben, was können wir Gott bringen? Wir können nichts bringen. Wir können keine Schlachtopfer bringen. Wir können mit unseren guten Werken nichts irgendwie bewegen bei Gott. Wir können nichts bringen. Wir können nur unser zerbrochenes, ein zerbrochenes Herz, das können wir ihm bringen. Dann sagen, hier, Herr, das bin ich, zerbrochen. Ich schaffe es nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich krieg's nicht hin. Tu du. Heile du. Richte du auf. Mach du mich ganz neu. Und das ist nach Gottes Herzen. Ein Mann nach Gottes Herzen. Nicht einer, der perfekt ist. Nicht einer, der über den Dingen schwebt. Das Gesetz in- und auswendig kennt und tut. Von morgens bis abends. Der mit dem Heiligenschein durch die Gegend rennt. Der kein Problem hat, den gibt es nicht, diesen Menschen. Sondern das ist der Mann oder die Frau nach Gottes Herzen, die ein zerbrochenes Herz hat über ihre eigene Sünde und die alles von Gott erwartet, alles. Gut. Jetzt gehen wir in Kapitel 16 hinein, nachdem wir das uns jetzt hier genauer angeguckt haben. Das ist natürlich nicht der einzige Punkt, wo man sagen kann, okay, zeichnet David hier von Saul aus. Nur mir war es wichtig, das in diesem Zusammenhang zu sehen, weil es so deutlich ist hier. Und weil es eben auch dieses Kapitel 16 betrifft, beziehungsweise das Kapitel 15 davor, das Kapitel 16, wo es genau um diesen Punkt geht, dass der Geist auf David kommt, aber von Saul weicht. Das ist im Grunde diese Kreuzungsstelle in Vers 13 und Vers 14. Eingeleitet wird das Ganze mit Samuel. Wir fangen mit Samuel an. Und Samuel ist hier sozusagen die Figur, die im Mittelpunkt steht von Vers 1 bis Vers 13. Um Samuel geht es hier hauptsächlich. Interessanterweise, gar nicht so sehr um David. Um Samuel geht es. Und Samuel steht hier, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern? Samuel hat um Saul getrauert. Wenn wir uns das auch hier wieder im Vergleich ansehen, die Salbung Sauls und die Salbung Davids, da fällt was auf. Bei der Salbung Sauls passiert das folgendermaßen, dass er ihn zum Opfer einlädt und dann ihm ein wunderbares, tolles, feistes Stück Fleisch extra bereitgelegt hat. Und dann ist es so, dass früh am Morgen weckt er ihn dann, er schläft da auf dem Dach, der Saul, und dann holt er ihn runter und sagt, komm, und so. Na? Und die sind ganz zu zweit unter sich und den Knecht schickt er vor und dann salbt er ihn und küsst ihn. Und sagt, du bist der Gesalbte des Herrn. Und dann gibt er ihm einen Haufen Ratschläge. Und man merkt, der Samuel ist persönlich engagiert. Der hat diesen Saul lieb. Der denkt, ja, das ist der Gesalbte des Herrn.
Na? Und nach allem, was vorher passiert ist, seine ganze Enttäuschung darüber, dass das Volk Israel ihn verworfen hat und so weiter, ist jetzt weg und er ist darüber hinweg und sieht den Saul und denkt sich, okay, der soll es dann sein, der soll es gut machen. Und dem wünsche ich das auch. Und ja, dem will ich alles mitgeben, was ich habe, damit das gelingt, damit ihm sein Job gelingt. Na, und das geht uns doch auch so, dass wir Menschen haben, denen wir, ja, wir sind alle Menschen in Verantwortung. Eltern haben ihre Kinder. In der Gemeinde haben wir Verantwortung. Da gibt es Hauskreisleiter was weiß ich, von verschiedenen Gruppenleitungen. Und dann haben wir aber auch in der Welt Verantwortung, in der Firma oder was weiß ich. Leute, die uns vielleicht untergeordnet sind. Es gilt nicht für alle vielleicht im Moment. Aber irgendwann wird das vielleicht der Punkt kommen für alle, dass wir irgendwo Verantwortung haben über Menschen. Und dann ist es so, dass wir manchmal auch Leute haben, wo wir denken, ja, na, den will ich so richtig fördern und den möchte ich so richtig voranbringen. Also da kann ich was sehen und da freue ich mich so dran. Ne? Und in dieser ganzen Zeit mehr und mehr kommt es eben zutage, tritt es zutage, dass Saul eben nicht der Mann nach Gottes Herzen ist. Dass er eine oberflächliche Beziehung zu Gott hat. Eine Beziehung, die nur den Schein wahrt. Wo es nur noch um die Außenwirkung geht. Dass Saul seinen Dienst auch am Volk nicht richtig versteht, sondern er lehnt sich zurück. Er lässt andere machen. Er geht nicht voran. Setzt sich unter den Granatapfelbaum, haben wir gelesen, ne? Anstatt irgendwie voranzugehen. Er richtet sich ein Siegeszeichen auf, er lässt sich feiern. All diese Dinge. Und am Schluss ist es eben so, dass Gott ihn verwirft, weil er dem Wort Gottes nicht gehorsam ist, weil sein Herz nicht an Gott hängt, an seinem Wort. Und das enttäuscht Samuel. Samuel ist hier enttäuscht und traurig darüber. Er denkt, oh Mann, Gott hat den Gesalbten des Herrn verworfen. Und auch so ein bisschen die Frage, ja, was wird denn nun werden? Na, was wird jetzt als nächstes kommen? Und wenn man das erste Mal so eine Enttäuschung erlebt hat, dann ist es ja so, wenn man dann aufgefordert wird, jetzt wende dich dem Nächsten zu, dann hast du diese ganzen Erfahrungen im Hinterkopf und dann denkst du, ja, mit dem Nächsten, wie wird das mit dem enden? Da bist du nicht mehr so enthusiastisch. Bist du nicht mehr so, oh, jetzt geht's los. So, na, jetzt aber. Na, das ist der Mann nach Gottes Herzen. Jawohl, jetzt geht's los. So, na. Samuel ist da ganz menschlich. Geprägt von seinen Enttäuschungen, von seinen Erfahrungen und denkt, ja, was wird das wohl werden? Also erstmal trauert er Saul nach, ne? Das ist die Situation hier. Und dann, Moment, jetzt geht's weiter. Gott sagt zu ihm, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Wie lange willst du einem Traum nachlaufen, der nicht mein Traum ist? Warum orientierst du dich nicht an dem, wie ich die Dinge sehe? Na, das kommt nachher, dieser Spruch, du siehst auf das Äußere, aber der Herr sieht das Herz an. Orientiere dich doch daran bitte, was der Geist sagt. Orientiere dich am Geist Gottes. Lerne geistlich zu denken. Lerne nicht zu denken, wie die Welt denkt. Na? Orientiere dich am Geist Gottes, orientiere dich am Wort Gottes. Na, lass dich nicht von deinen Gefühlen so hin und her werfen. Na? Sei nüchtern in dieser Sache. Es geht nicht darum, dass Gott nicht unsere Emotionen auch gebrauchen will. Aber wenn unsere Emotionen uns wegziehen von Gott, dann belasten wir uns unnötig. Ne? Samuel hat hier noch so irgendwo sein Herz in gewisser Weise doch noch an Saul gehängt. Ne? Letztendlich kehrt er ja auch um. Annette hatte letztes Mal gefragt. Ne? Letztendlich, eigentlich ist Samuel ja so strikt und sagt, ne, ich kehre nicht um mit dir, ne? Gott hat dich verworfen. Na, aber letztendlich bringt das doch nicht übers Herz, na, so knallhart zu sein zu ihm. Und ich glaube, das ist so diese menschliche Seite hier, ne? Dass Samuel das noch nicht so richtig sich damit abfinden kann, dass Gott da so radikal ist.
Gut. Aber Gott lässt ihn nicht darin und sagt ihm, hier, warum trauerst du, lass mal das Trauern sein, sondern er gibt eine neue Aufgabe. Und das finde ich gut an Gott. Letztendlich lässt er uns nicht so hängen. Er ist nicht so drauf, dass er sagt, hier, seh zu, dass du dich nicht so hängen lässt, sondern er gibt eine neue Aufgabe, damit, das fällt uns leichter. Wenn ich eine neue Aufgabe habe, dann kann ich auch kann ich das Alte auch hinter mir lassen. Und das macht er hier, fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Warum sagt er nicht, ich habe mir den David ausersehen. Geh und salbe den David. Nein, der Samuel soll was lernen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen, wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Na, hier schwingt auch noch die Angst vor diesem unberechenbaren Saul damit hinein. Aber Gott ist nachsichtig und sagt, der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den sein, den ich dir nennen werde. Samuel vertraut Gott, er hat eine enge Beziehung zu Gott und er geht hier los, ohne zu wissen, wer das jetzt sein wird. Er weiß, Gott ist treu, der macht das richtig. Interessant ist hier wieder, es geht wieder mit so einem Schlachtopfer verbunden, wie bei Saul auch. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach, ja, Friede, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Warum sind die hier so unruhig? Irgendwo habe ich gelesen, bei MacArthur habe ich gelesen, möglicherweise spielt hier so diese Erfahrung aus Vers 32, aus dem Kapitel davor, 32, 33 eine Rolle, dass der Samuel sehr ungestüm Gottes Zorn an dem König von Amalek vollführt hat. Und das hat der Bevölkerung doch etwas Respekt eingeflößt. Dieser alte Kerl, der ja schon wahrscheinlich ziemlich alt gewesen ist in dieser Situation, nimmt das Schwert in die Hand und führt Gottes Zorn aus. Gut, es geschah, als sie kamen, Vers 6, Kapitel 16, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Das ist ja bestimmt. Okay, na, das ist ja so, na, manchmal haben wir so unsere Vorstellung. Na, der ist es. Na, oder, ja, das ist es. Das will Gott. Na, Gottes Willen zu erkennen. Sind wir manchmal schnell dabei und denken, ja, das ist es. Und Gott muss dann hineinsprechen in unser Leben und sagen, pass mal auf, du siehst das, was vor Augen ist. Na, aber der Herr sieht das Herz an. Lesen wir es hier rein. Der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Den hohen Wuchs hatte übrigens Saul auch, ne? Also der war auch so ein großer Kerl. Ne? Die Großen, die ja, alle, die größer sind als 1,80, die haben im Reich Gottes nichts zu suchen. Ist doch schön für uns Kleine, oder? Bei mir steht 1,79. Was? Jemand anders, der hier vorne stehen würde, würde vielleicht die Grenze bei 1,75 setzen, dann würde ich dann rausfallen. Man setzt ja so gerne seine eigenen Grenzen. Ne? Genau das macht hier Samuel ja auch und sagt, ne, das ist meine Grenze hier, das ist mein Favorit. Der ist doch gut geeignet, der sieht doch gut aus. Der ist doch jemand, auf den die Leute aufsehen können. Den könnten wir doch gebrauchen. Das ist bestimmt der Gesalbte des Herrn. Gott ist ja nicht so dumm und sucht sich jemanden aus, der nicht so begabt, so groß, so wie auch immer ist. Ne?
So geht es aber uns doch oft auch, ne, dass wir denken, ja, was will Gott für mich, für mein Leben, was will Gott vielleicht für das Leben meiner Geschwister, für den Menschen um mich herum. Und ich gucke und ich versuche zu urteilen. Und ich urteile natürlich nach meinem Verstand. Und es ist ja auch nicht so, dass ich immer falsch liege. Es ist ja nicht immer so, dass Gott ganz entgegen dem geht, was ich mir so denke, was man sich so denken kann. Aber es ist eben doch so, dass Gott sagt hier, du orientierst dich an Dingen, die äußerlich sind. Du orientierst dich am Äußeren. Lass das bleiben. Das führt nicht zum Ziel. Du gehst haarscharf am Ziel vorbei. Ja, und das ist die Lektion, die er lernen soll. Ja, orientier dich nicht am Äußeren, sondern orientier dich und konzentrier dich auf das Herz. Das Problem ist aber hier, beziehungsweise was heißt das Problem? Das, was hier Gott sagt, das müssen wir ernst nehmen. Er sagt hier nämlich, ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Wir können Menschen nicht ins Herz gucken. Gott ist es, der ins Herz sehen kann. Das sagt mir immer auch was über meine Beurteilung von anderen Menschen. Wenn ich anfange, andere Menschen zu beurteilen, sei es nun positiv oder negativ, ja, hier wird jemand positiv beurteilt, es geht ja genau in die andere Richtung auch, dass ich sage, der Typ ist doch völlig daneben. Ja. Was bildet er sich ein? Was denkt er von sich? Und da sagt mir Gott hier ganz klar, du guckst nach dem, was du siehst, was du irgendwie mitkriegst mit deinen Sinnen. Du kannst nicht reingucken in den Menschen, was ihn bewegt, wie sein Herz tickt. Und das sehe ich ja auch, wenn ich David und Saul vergleiche. Wenn ich David und Saul vergleiche oberflächlich, dann sage ich oft, oder dann geht mir manchmal der Gedanke durch den Kopf, Saul ist doch eigentlich besser als David. Saul hat sich nicht so extrem vergangen wie David. Na, der ist kein Ehebrecher und Mörder. Saul hat es ja immer versucht. Er probiert es ja immer. Er will ja doch das Gute. Er gibt sich doch Mühe. So, ne? So erscheint mir Saul. Und auf der anderen Seite David, selbstherrlich, heimtückisch in dieser ganzen Sache, geht da so über Gottes Gebot hinweg, als ob es ihn überhaupt nicht kümmert. Und der soll besser sein als der andere? Und da sagt Gott zu mir, du siehst, was vor Augen ist. Ich sehe auf das Herz. Gut, also, auf das Herz sehen. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schammah vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Da stand Samuel vor einem großen Problem. Sollte ich Gott doch nicht richtig verstanden haben, was ist denn hier das Problem? Aber das kann das eigentlich nicht sein. Das Erste, was Samuel einfällt, ist nicht, dass er zweifelt an Gott, sondern er zweifelt daran, ob das hier alles mit rechten Dingen zugeht. Und Samuel fragt, sind das die jungen Leute alle? Da muss doch noch einer sein. Das geht nicht. Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Der sitzt hier nicht am Opfertisch. Der sitzt nicht beim Opferfest und schlägt sich den Bauch voll. Der ist draußen auf dem Feld und hütet die Schafe. Der macht seinen Dienst. Und da finde ich einen interessanten Vergleich mit Saul. Was macht Saul? Saul dient auch seinem Vater in dieser ganzen Situation. Er ist da hinter diesen Eselinnen her. Aber wie ist Saul drauf? Sein Herz wird offenbar. Oh, das dauert jetzt schon so lange und mein Vater macht sich bestimmt jetzt eigentlich schon mehr Sorgen um uns als um die Eselin. Lass uns doch lieber nach Hause düsen, sagt er zu seinem Knecht. Saul ist da nicht treu in seinem Dienst. Aber David, der geht noch nicht mal zum Opferfest. Er sagt, Opfer ist schön und gut, aber ich habe meinen Dienst hier zu tun für meine Schafe. Für die muss ich da sein. Das ist mein Opfer für Gott. Das ist meine Hingabe, dass ich meinen Dienst hier tue. Im Kleinen, im Geringen, wo es keiner sieht. Und das ist der Mann nach Gottes Herzen. Auch das ist Teil dessen, was Gott meint, wenn er sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Einer, der seinen Dienst tut, im Verborgenen, ohne dass ihn jemand sieht, der nicht irgendwie die fromme Pose sucht hier, sondern der treu ist und seine Schafe weidet, für die Menschen, die ihm anvertraut sind, da ist. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn. Also, Mauerblümchen im Verborgenen kann trotzdem schön sein. Na, keiner sieht ihn, aber ist doch begabt. Ist doch schön. Na, du denkst, die Leute sehen dich nicht. Aber Gott sieht dich. Und Gott weiß, wie schön du bist. Und Gott weiß um all die Gaben, die er dir gegeben hat. Na, Gott sieht das. Gott sieht ins Herz. Die Leute drumherum, die sehen das vielleicht nicht. Lass dich ermutigen. Das geht darum gar nicht, dass die Leute um dich herum dich sehen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur um dich und Gott. Na? Und wenn du wirklich treu bist im Geringen, das hat er verheißen, dann wird er dir mehr anvertrauen. Das wird ganz automatisch kommen. Du musst nicht streben nach irgendeiner Position. Du musst dich nicht irgendwie vordrängeln. Gott wird es tun, zu seiner Zeit. Und er tut es hier mit David. Und der Geist, und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn der ist es. Dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David, von diesem Tag an und darüber hinaus. Gott rüstet diejenigen, die er auserwählt für einen Dienst, rüstet er aus mit seinem Geist. Hab keine Angst davor, dass du irgendwie in einen Dienst hineingerufen wirst, sei es in der Gemeinde oder sonst wie auch immer, na, sei es, dass du in der Familie Verantwortung bekommst. Gott ist treu, wenn er dich in so eine Situation, in so eine Aufgabe hineinholt, dann rüstet er dich auch mit dem aus, was du brauchst dafür. Na? Das ist eine Sache, die mir ganz wichtig geworden ist, wo ich weiß, ne, weiß nicht, als ich als Ältester berufen wurde, habe ich gedacht, kriege ich das überhaupt hin? Kann ich das überhaupt? Geht das überhaupt? Und Gott ist treu und sagt, ja, ich gebe dir das, was du dafür brauchst. Und es ist natürlich aber ein Unterschied, ob ich sage, na, ich gehe in eine bestimmte Situation hinein, ich übernehme irgendwo Verantwortung und erwarte jetzt, ja, jetzt muss Gott mich aber auch segnen und mir das geben, was ich brauche dafür. Nein, es ist natürlich nur da, wo Gott mich in eine Situation hineinberufen hat. Da ist er treu. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Und weil es so spät ist, können wir das jetzt nicht mehr uns genau angucken. Was ich eigentlich machen wollte, war, dass ich nächste Woche Kapitel 17 mache mit euch, David und Goliath. Na, mal gucken. Lass uns beten. Herr, ich bin begeistert von deinem Wort, weil da so viel drinsteckt. In so einem Kapitel, da steckt eigentlich, da ist, wenn man anfängt zu studieren und du das Wort aufschließt, da steckt so viel drin, da steckt das ganze Wort drin. Da ist irgendwo, man weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Und ich danke dir einfach dafür, dass du uns Menschen in der Bibel vorstellst, zeigst, und uns nicht nur das Äußere zeigst, sondern auch in ihr Herz hineingucken lässt, dass wir lernen können, was es wirklich heißt, von Herzen dich zu lieben, von Herzen dir nachzufolgen, von Herzen dich anzubeten, von Herzen auch aufrichtig zu sein. Du hast gesagt, du wirst es den Aufrichtigen gelingen lassen. So bitte ich dich, dass du uns Mut schenkst, aufrichtig zu sein. Dir gegenüber und einander gegenüber. Bitte ich, dass du uns hilfst, hier wirklich
von deinem Knecht David zu lernen. Auch wenn es heißt, irgendwo abgeschieden unseren Dienst zu tun, wo uns keiner sieht, ausgeschlossen von den großen Festlichkeiten, dass wir uns nicht daran grämen, sondern dass wir uns freuen darüber, dass wir dir dienen können, dass wir zu dir gehören, dass du uns liebst. Und lehre du uns, Herr, wirklich treu zu sein im Kleinen und einfach auf dich zu vertrauen, dass du es gut machst mit uns, dass wir nichts machen müssen, dass wir uns nicht irgendwie darstellen müssen, dass wir uns nicht irgendwo herausputzen müssen und ja, wie das so üblich ist in der Welt hier, heutzutage immer mehr, es geht um das Image, es geht um die Präsentation. Herr, darum geht es dir nicht, sondern dir geht es um das Herz. Wir bitten dich, dass du unser Herz reinigst und uns hilfst, wirklich konsequent auf deinem Weg zu gehen, konsequent nach deinem Willen zu suchen und darin auch zu bleiben.